Mit einer Selbstverständlichkeit bringst du jetzt AfD und IB da in Verbindung, und wenn man sich diverse Dokus, auch teilweise, die du jetzt schon angeguckt hast, anschaut, dann wird das auch, wird da auch nicht vorgescheut, sozusagen auch Kamerateams mit zu diversen, weiß ich, AfD-Veranstaltungen mitzunehmen, wo dann Kubitschek oder andere Vertreterinnen und Vertreter von der IB da irgendwie dabei sind.
Genau.
Das finde ich ist ja irgendwie auch neu. Noch vor einem halben Jahr oder so wurde vehement zumindest von Bundesebene der AfD versucht und aber auch hier so in Thüringen nicht so ganz klar zu zeigen, ja, wir sind hier tatsächlich auch miteinander verbandelt, wir machen gemeinsame Strategien, aber das ist ja jetzt, da gibt man sich gar keine Mühe mehr sozusagen, das irgendwie klein zu halten.
Ja, ich glaube, die AfD hat das Gefühl, dass sie, oder dieses, bleiben wir mal ruhig bei dem Begriff, dieses rechte Netzwerk hat das Gefühl, dass sie das gar nicht mehr brauchen. Und ich finde spannend, das haben auch verschiedene Leute festgestellt, dass es so eine strategische Zurückhaltung so ein bisschen gab Anfang des Jahres, als die Umfragen für die AfD im Bund so langsam sanken, als offensichtlich diese Berichterstattung, diese Höcke-Rede im Januar in Dresden Folgen hatte und die AfD eben von knapp 15%, die sie kurz vorher hatte, bis auf 7-8% in den Umfragen zumindest gesunken war, da merkte man nochmal eine strategische Zurückhaltung, öffentlich. Das, was sich da entwickelt hat, läuft im Prinzip seit 2-3 Jahren schon durch. Da muss man sich nichts vormachen. Die Frage ist nur, wie wird es öffentlich dargestellt? Und viele Leute, und ich hatte auch den Eindruck, kurz vor der Bundestagswahl, als klar war, es läuft wieder auf einen sicheren zweistelligen Betrag hin, bei der Wahl wurde diese Zurückhaltung auch nochmal fallen gelassen. Also die Äußerungen, die dann teilweise kamen, von Gauland nochmal und so weiter, auch im Wahlkampf, zeigt nochmal deutlich, die AfD ist sich relativ sicher, dass sie mittlerweile nicht mehr trotz, sondern wegen ihrem absoluten Rechtsruck gewählt wird. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, wenn die mittlerweile davon ausgehen müssen, dass so eine strategische Zurückhaltung gar nicht mehr wichtig ist, weil diese ganzen Outings, also zu sagen, Schäfer als ehemaliger JN-Vorsitzender, Bundesvorsitzender jahrelang und dann Angestellter der NPD-Landtagsfraktion in Sachsen, spielt einfach bei diesem Verein eine wichtige Rolle. Das interessiert eben leider kaum noch Leute. Das ist so ein Stück weit das Problem. Deshalb ist auch eine Frage ganz wichtig, was sind jetzt eigentlich Gegenstrategien, wie geht man damit um, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber das ist sozusagen der aktuelle Stand, wie diese Zurückhaltung sich offiziell immer noch mal äußert, kann ich vielleicht ganz gut an dem Haus in Halle noch mal schildern. Das kommen wir vielleicht gleich noch drauf zurück. Also die IB hat in Halle ein Haus, versucht da sozusagen ein wichtiges Zentrum zu etablieren, was ihnen nicht so leicht fällt, weil es viel Widerstand gibt und so. Aber die Fakten sind erstmal die, das Haus wurde gekauft von einer Stiftung, die sich im Umfeld der Sezession, also des Instituts für Staatspolitik und so, also Schnellroda, bewegt und wurde quasi von einem Menschen, also ein Mensch ist der Besitzer, der Geschäftsführer oder Besitzer, ich weiß jetzt nicht genau, wie der richtige Begriff ist, einer Stiftung, die nennt sich Titorell-Stiftung. Und das ist ein sozusagen ein rechter Mäzen offensichtlich, der schon vor ein paar Jahren Geld gespendet hat, genau für diesen Weg. Stellvertretend bei diesem Kauf war Andreas Lichert, ein AfD-Funktionär aus Hessen, der quasi stellvertretend das Haus gekauft hat, hier aber auch kein Unbekannter ist, weil er eben auch Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik ist. Also dieses Zentrums der neuen Rechten mit Kubitschek und Co. Dann ist das Haus gekauft worden. Es war relativ schnell klar. Dort ziehen vor allem zieht die Kontrakultur ein, bezeichnet das auch ganz klar als ihr Haus, als IB-Haus und so weiter. Kurze Zeit später, nachdem es die ersten Angriffe gab, gab es einen Solidarisierungsversuch von Landtagsabgeordneten Till Schneider, der eben auch als Rechtsaußen der AfD in Sachsen-Anhalt gilt, der dort ein Büro eröffnet hat, ein Bürgerbüro. Und als er zum Beispiel gefragt wurde, aber also von den Medien hier, von der Regionalzeitung, wieso, also sie haben doch eigentlich einen Abgrenzungsbeschluss zwischen AfD und IB, wieso richten sie dann ein Büro in dem IB-Haus ein, hat er geantwortet, ich habe nichts mit der IB zu tun, ich habe den Mietvertrag mit 1% gemacht. Das ist zwar ziemlich dümmlich und ziemlich oberflächlich, Aber es reicht erstmal für Leute, die kein Interesse haben, dann weiter zu haken. Abgesehen davon, dass 1% natürlich auch aus den genannten Neonazis besteht, kann er aber immerhin sagen, wieso, mit der IB habe ich offiziell nichts zu tun. So ähnlich sah das dann aus. Am 11. Juli ist das Haus mehr oder weniger eröffnet worden. Das heißt, es gab eine große Demonstration gegen das Haus, an der über 800 Leute teilgenommen haben. Und die Kontrakultur hat sich alle ihre Freunde eingeladen. Das heißt, fast die gesamte deutschsprachige IB war da. Ungefähr 80 Leute standen vor dem Haus und haben quasi sich da aufgestellt, als müssten sie das Haus verteidigen gegen die Demonstration. Und in dieser Demonstration drin, das zeigt wirklich nochmal die Absurdität, deshalb muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausführlicher erklären, waren die, also zum Beispiel auch Michael Schäfer, den ich schon erwähnt habe, auch Julian Monaco, der langjähriger JN-Funktionär und NPD-Funktionär war. Dazwischen standen auch noch Neonazis aus Halle und Umgebung mittendrin. Und es standen aber eben auch drei Abgeordnete der AfD-Landtagsfraktion aus Sachsen-Anhalt dabei, unter anderem der Vorsitzende des Innenausschusses in Sachsen-Anhalt. Weil die AfD in Sachsen-Anhalt ja über 24% hatte, hat sie natürlich parlamentarisch bestimmte Macht, bestimmte Regularien. Das heißt, bei dieser Situation, erste Demonstration vor dem Haus, quasi Eröffnung des Hauses, ist zumindest danach so genannt worden, stand vor dem Haus, das offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird in Sachsen-Anhalt, stand der Vorsitzende des Innenausschusses von der AfD schützend vor dem Haus. Das zeigt so die ganze Absurdität eigentlich dieser Situation und wie eng einerseits dieses Netzwerk ist und wie unsinnig und unglaubwürdig und überfällig eigentlich diese Versuche von Distanzierung zwischen AfD und IB beziehungsweise dem restlichen Umfeld sind.
Das sind ja schon fast Thüringer Verhältnisse der 90er Jahre irgendwie. Der Verfassungsschutz beobachtet den Vorsitzenden des Innenausschusses. Da frage ich mich so ein bisschen, auch wenn du dieses Netzwerk jetzt gerade so anschaulich beschrieben hast und auch ohne großartige Recherche kommt man ja auf diverse Internetseiten, wo dann eben auch genau dieses Konglomerat und Vernetzungswerk da aufgezeichnet ist und auch wirklich bildlich dargestellt ist, da frage ich mich so ein bisschen, wie kannst du dir diese Schieflage dann erklären? Einerseits berichten Medien nur fast sogar als verlängerter Arm und im Sinne der IB über die Aktion und wie hip und toll und krass das doch ist und wir besetzen mal hier die CDU-Zentrale und auf der anderen Seite ist eigentlich das Wesentliche, der Kern, was da wirklich tatsächlich passiert, das wird irgendwie nicht erkannt. Wie kannst du dir diese Schieflage irgendwie erklären oder wie kann das besser transportiert werden?
Na, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also die Medien finde ich ein bisschen zu einfach, auch wenn ich gerade in dem Punkt wirklich vielen gerne mal ausführlicher erzählen oder erklären würde oder mit ihnen diskutieren würde, was eigentlich der Hintergrund ist. Es gibt ja zum Glück auch Medien wie euer Radio oder wie Radio Korax in Halle, die ja sehr, sehr intensiv über Hintergründe berichten. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Man braucht ein bisschen Zeit, auch wenn, wie du gerade gesagt hast, diese Netzwerke sehr einfach zu entlarven sind. Muss man ja trotzdem sich ein bisschen Zeit nehmen, um zu sagen zu können, okay, das und das und das sind die Kontinuitäten, das sind die Personen, das sind die Inhalte und das ist das, was sie sagen. Also man braucht einfach ein bisschen Zeit und das ist, glaube ich, heutzutage schwer zu kriegen in den Medien, weil ja es soll ja immer schnell gehen und es soll am besten ganz einfach sein. Also man so Sätze, die irgendwie länger als 30 Sekunden dauern, sind ja kaum machbar. Und wenn man sich so die normalen Nachrichtensendungen anguckt, in denen wir auch öfter vorkommen, dann ist es eben schon ungewöhnlich, wenn man mal mehr als 1,5 Sätze sagen kann. Das ist hat vielleicht was mit der Situation prinzipiell global zu tun, dass Nachrichten irgendwie so in Häppchen verabreicht sein müssen, dass sie eben am besten mit einem Bild irgendwie gezeigt werden müssen. Das ist, glaube ich, ein Trend, der prinzipiell Hintergründe, egal bei welchem Thema oder um welches Thema es jetzt geht, schwer vermitteln lassen. Das andere ist, dass es tatsächlich, und da haben wir an vielen Berichten, gerade aus den letzten Monaten, wirklich heftige Kritik, den Versuch, es ist offensichtlich gerade ein Thema. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie viele Berichte in großen Medien es zum Beispiel schon über Kubitschek und sein Dorfleben und seine Ziegen und seine Familie und sowas alles gibt, Wenn man sich die mal alle anguckt oder die Großteil davon, es gibt auch welche, wenige, die versuchen, hinter die Kulisse zu gucken und genau diese Frage zu stellen, was sagt er eigentlich und was heißt das eigentlich? Also die meisten lassen ihn einfach erzählen und schauen ihm irgendwie fasziniert zu. Und ich glaube, das ist, hat im Kern immer noch damit zu tun, dass viele Journalistinnen und Journalisten oder eben auch in der Gesellschaft prinzipiell immer noch davon ausgehen, Nazis sind prinzipiell doof, sehen auch irgendwie noch so aus, wie man sie sich so vorstellt, in irgendwie schlechten Serien, also immer noch mit Bomberjacke und Glatze und diesem ganzen Quatsch, weil viele dieser Berichte über die IB fangen immer noch damit an, sie sind hip, sie tragen keine Springerstiefel, wo ich immer denke, aha, das ist jetzt mittlerweile schon angekommen, ein Wandel, der in der Szene, in der Nazi-Szene ja schon mindestens 10, 15 Jahre stattgefunden hat, wo man ja schon lachen muss, weil es mittlerweile ja schon wieder ein Rollback, also mittlerweile gibt es diese klassischen Glatzen ja schon wieder, zwischendurch waren sie ja fast völlig verschwunden. Das scheint immer noch so zu sein, dass sich Leute häufig mit einem Thema beschäftigen, von dem sie im Kern keine Ahnung haben und dann offensichtlich erstmal solchen Bildern auch erliegen, also nicht auch da an der Oberfläche kratzen. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, bei dieser Inszenierung am Brandenburger Tor, warum nicht mal jemand, gerade wenn dieses Bild immer wieder gezeigt wird, mal die Frage stellt oder mal dahinter guckt zu sagen, wie absurd und geschichtsvergessen muss eine Gruppe eigentlich sein, wenn sie gerade an diesem Brandenburger Tor sichere Grenzen fordert. Es ist ja so absurd, also dieses Tor, was sozusagen jahrelang symbolisch für die Mauer stand, an der Menschen gestorben sind, weil sie eine Grenze queren wollten, weil sie sozusagen in einem anderen Land oder in einer anderen Gesellschaft leben wollten. Also eigentlich ein Symbol dafür ist, wie beschissen Grenzen eigentlich sind und was das für krasse Folgen haben kann. So, die steigen da drauf für 10 Minuten ungefähr und sind mindestens 1,5 Jahre, ist das jetzt fast her, fast einmal wöchentlich mit diesem Bild in den Medien. Und das verstehe ich nicht, weil es sozusagen die Selbstinszenierung der IB, die gut ist, also aus, sagen wir mal so, aus medientechnischer Sicht muss man sagen, das können sie einfach, das haben sie irgendwie gelernt, das aber nicht in Frage stellen, sondern diese Bilder einfach reproduzieren. Und dann gibt es so besonders, also das ist einfach ein Teil des Problems, glaube ich, dass die viele Journalisten nicht wissen, mit wem haben sie es eigentlich zu tun, die Geschichte der rechten Strukturen nicht kennen und schon gar nicht die Geschichte oder die Hintergründe der neuen Rechten und dann wirklich auf solche Sachen reinfallen. Dann gibt es so besonders schlimme Beispiele, wie im Spiegel, wo es ja Ende letzten Jahres gab es eine mehrseitige Geschichte über Götz Kubitschek unter dem Titel Der Schwarze Ritter, wo man sagt, wenn man Kubitschek ein bisschen kennt, also wirklich ein unglaublich selbstverliebter Typ, dass das für ihn einfach, das hätte er besser, also selbst nicht besser schreiben können. Oder dann Anfang diesen Jahres über Melanie Schmitz, eine der Hauptakteurinnen hier in Halle.
Das Postergirl der neuen Rechten.
Genau, mit einem Bericht, wo man, wenn man das gelesen hat, bemerkt hat, dass dieser Journalist dieser Faszination dieser Frau offensichtlich verfallen ist. Das kann man ihm ja persönlich keinen Vorwurf machen, aber daraus dann eine Geschichte zu schreiben, ist natürlich vollkommen absurd und es offensichtlich war, dass da jede journalistische Distanz gefehlt hat. Dann kommen eben solche Berichte bei raus und das ist natürlich Teil der Erfolgsgeschichte, weil man muss natürlich immer dazu sagen, also nicht, es gibt ja nicht nur Selbstdarstellung und Realität in dem, was sie sagen, sondern auch in dem, was sie tun. Die Zahlen spielen ja dann immer mal eine Rolle. Mit wie vielen Leuten haben wir es denn eigentlich zu tun? Wir und ich glaube auch die Polizei und alle, die sich so diese Szene angucken, reden bundesweit von so ein paar hundert Leuten, die dann eben auch immer bei den zentralen Sachen zu sehen sind. In Halle, wo nun wirklich eine der aktivsten Gruppen ist, reden wir von ungefähr 20 Personen. Die haben natürlich noch mal ein Umfeld, was sie mobilisieren können. Das besteht aber dann meist zum großen Teil aus den Gruppen, die dann aus den anderen Städten kommen. Das heißt, diese 80 bis 100 Leute, die sie vors Haus mobilisieren können, innerhalb von 1-2 Tagen, die kommen dann von Rostock bis Wien. Und in Halle haben wir eben, wie gesagt, ungefähr mit 20 bis 30 Leuten zu tun. Während aber vor dem Haus im Juli haben über 800 Leute demonstriert, Ende Oktober gab es die zweite Demo, da waren 900 bis 1000 Leute. Diese Gegenproteste tauchen aber in den Berichten kaum auf, weil sie natürlich nicht so spektakulär sind, weil das Leute sind, die sagen, nee, wir sind dagegen, dass sich so ein Haus etabliert. Das ist auch ein Teil des Problems, dass die Gegendemonstranten oder die Gegenstrukturen eben einfach nicht diese Bilder produzieren, auch nicht produzieren wollen und deshalb in den Medien weniger auftauchen. Aber auch das gehört natürlich zur Wirklichkeit in Halle dazu. Das ist das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass es breite Proteste gibt, dass es denen das Leben einfach nicht leicht gemacht wird mit dem Hintergrund, wir wollen einfach nicht zugucken, wie sich so ein Zentrum etabliert. Und darüber gibt es tatsächlich eher weniger Berichte in den Medien.